Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen, meine Damen und Herren, zu diesem Abendvortrag. Ich möchte mich entschuldigen, meine Stimme ist nicht ganz 100%, wie Sie hören. Das ist also nicht mein Schweizer Akzent, der das auslöst, und deshalb diese Tasse Tee vor mir. Aber Sie werden, denke ich, Verständnis und Mitleid haben. Ja, unser Thema heute Abend passt gut zum 22. Dezember 2007, die Geburt Jesu. Tatsache oder Fiktion? Wir wollen ganz neu über Geburt und Leben Jesu zusammen nachdenken. Wir gehen in Gedanken 2000 Jahre zurück in die Vergangenheit, und zwar ins Land Israel, in das Land am Knotenpunkt der drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika. Hier wurde Jesus Christus vor 2000 Jahren in Bethlehem geboren. Es stellt sich die Frage, wie können wir etwas wissen über die Zeit vor 2000 Jahren? Ich war schon vor ein paar Jahrhunderten, hat Lessing, der Autor von Nathan der Weise, gesagt, es trennt uns ein garstiger Graben von den Ereignissen der Bibel. Wir können gar nicht wissen, ob diese Dinge wirklich stattgefunden haben, die in der Bibel berichtet werden. Das ist so weit getrennt von uns, und es ist auch nicht sehr wahrscheinlich, dass diese Dinge wirklich so sich zugetragen haben. Aber heute, 2007, etwas später als Lessing, leben wir. Was können wir wissen? Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Zugänge. Wir wissen heute sehr viel durch archäologische Ausgrabungen. Und zwar besonders seit 1948, seit der Staatsgründung Israels, da hat die Archäologie im Land der Bibel einen unglaublichen Aufschwung genommen. Ich war früher zum 19. Jahrhundert, erste Hälfte 20. Jahrhundert, da waren die großen Archäologen des Nahen Ostens, das waren Engländer und Franzosen. Aber seither haben die Israelis sie alle links überholt. Also es gibt sehr viele Ausgrabungen. Israel ist ein sehr interessantes Land aus verschiedenen Gründen, aber auch gerade für die Archäologie. Jedes Jahr, wenn ich hinkomme, wieder neue Ausgrabungen, fantastische Ausgrabungen. Zweitens gibt es schriftliche Quellen aus der Antike. Dazu gehört natürlich das Neue Testament, die Schriften des Neuen Testaments, dann der Talmud, das wichtigste theologische Werk im Judentum, geschrieben vom 2. bis zum 5. Jahrhundert nach Christus. Er enthält viel Informationen über die Zeit Jesu und auch bis zurück in vorchristliche Zeit. Dann die Schriften von Josephus Flavius, das war ein jüdischer Priester in Jerusalem, der später mit den Römern zusammengearbeitet hat und verschiedene Geschichtswerke über Israel geschrieben hat in der Zeit des ersten Jahrhunderts nach Christus und weit zurück in die noch frühere Vergangenheit. Es gibt auch römische Quellen, wie zum Beispiel Tacitus, oder seit 1947 gibt es die Qumran-Handschriften vom Toten Meer. Da erfahren wir auch vieles über die Zeit Jesu. So dann hebräische und griechische Inschriften aus dem Land der Bibel. Also, archäologische Ausgrabungen und schriftliche Quellen. Ich habe die Schriften des Neuen Testaments erwähnt. Sie wurden geschrieben zwischen 30 und 98 nach Christus. Also in der Zeit der Augenzeugen. Das ist ganz wichtig. Heute haben wir etwa 5300 griechische Manuskripte vom Neuen Testament. Das können kleine Fetzen sein bis ganz umfassende Handschriften. Hier sehen Sie den Codex Sinaiticus aus der Zeit um 350 nach Christus, ein weitgehend vollständiges Neues Testament. Aber es ist so, wir haben eigentlich aus allen Jahrhunderten der handschriftlichen Überlieferung bis zur Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert Handschriften. Und zwar so: aus dem 1. Jahrhundert, also dem 2., dem 3., dem 4., dem 5., dem 6. und so weiter bis ins 15. Jahrhundert. Und dann kommen die Buchdrucke. Hier ein Beispiel, der P46, Papyrus heißt das, Nummer 46, wurde veröffentlicht in den 1930er Jahren. Es handelt sich um eine Paulusbriefsammlung inklusive Hebräerbrief. Diese Sammlung wurde in Ägypten gefunden, vor einigen Jahren durch einen Koreaner namens Kim, der hier in Deutschland gewirkt hat, zwingend auf die Zeit 75 bis 100 nach Christus datiert. Das ist sensationell. Aus verschiedenen Gründen. Wir kommen damit auf einige Jahre ans Original heran. Nicht wahr? Paulus hat eine ganze Serie von Briefen geschrieben. Mit dem Hebräerbrief zusammen sind das 14 Bücher der 27 Bücher des Neuen Testaments. Und es ist so, dass das letzte Buch, der 2. Timotheusbrief, stammt aus dem Jahr 67, geschrieben in der Todeszelle in Rom. Und jetzt haben wir eine Abschrift aus Ägypten, aus der Zeit 75 bis 100 nach Christus. Das sind Briefe, zusammengefasst, aus Italien, wie eben der Römerbrief, der nach Italien gesandt wurde von Paulus. Dann aus Griechenland, wie zum Beispiel die Korintherbriefe, Thessalonicher Briefe. Aus der heutigen Türkei, wie zum Beispiel Epheserbrief, Kolosserbrief und so weiter. Alles gesammelt als Bibel der Bauern in Ägypten im 1. Jahrhundert. Das ist sagenhaft. Und diese Handschrift ist noch der größte Teil erhalten. Ja, und jetzt kommt dazu, es hat ja immer Leute gegeben, die haben gesagt, im 4. Jahrhundert, als Kaiser Konstantin an der Macht war, da hat man die Bibel vollkommen revidiert und überarbeitet. Verfälscht. Ja, das können Sie vergessen heute. Wir haben ja Handschriften aus der Zeit von Konstantin, aus der Zeit, aus dem Jahrhundert davor, aus dem 3. Jahrhundert, aus dem 2. Jahrhundert, aus dem 1. Jahrhundert. Wo hat diese Revision stattgefunden? Nirgends. Die hat nachweislich nicht stattgefunden. Und so gibt es zum Beispiel auch ein Fragment aus dem Matthäusevangelium, das heute auf das 1. Jahrhundert nach Christus datiert wird. Carsten Peter Tiede, das war mein Vorgänger für neutestamentliche Archäologie an der STH, der hat ja das veröffentlicht und das hat eine riesige Sensation in der Weltpresse gegeben vor ein paar Jahren. Und nun, schauen Sie, die Schriften des NTs wurden geschrieben in der Zeit der Augenzeugen. Das ist aber eine ganz gefährliche Sache. Weil veröffentlichte Schriften geben eine Angriffsfläche für Gegner. Wenn irgendetwas im Neuen Testament geschichtlich falsch gewesen wäre, hätte man das Christentum an diesem Punkt angreifen können. Das Judentum, also der Teil des Judentums, der den Messias Jesus ablehnte, hat die Juden, die an Jesus Christus glaubten, abgelehnt. Und auch die Nichtjuden, die an Jesus Christus glaubten. Aber wir haben im Talmud und so weiter keine Argumente gegen die Christen, dass sie da die Dinge gefälscht hätten. Zum Beispiel, Jesus ist nicht in Bethlehem geboren, sondern in Nazareth. Oder wir wissen ganz genau, dass Jesus Christus gar nicht gekreuzigt worden ist. Und das mit den Soldaten, was da geschrieben wird, das ist gar nie geschehen. Nein, über diese Fakten wurde gar nicht diskutiert. Auch die Wunder Jesu werden im Talmud anerkannt. Es wird allerdings gesagt, das war Magie. Das wird im Neuen Testament auch so zitiert. Die Feinde sagten, das ist das Werk von Beelzebub. Das ist Magie. Also, wäre da irgendetwas falsch gewesen, hätte man das Christentum an diesem Punkt angreifen können. Aber der Kampf gegen das aufkommende Christentum im 1. und im 2. Jahrhundert war zur Hauptsache eine physische Verfolgung der Christen. Auch von Seiten der Römer. Das ist ein ganz, ganz starkes Argument. Und dürfen Sie nicht unterschätzen. Aber jetzt gehen wir weiter zurück in die Vergangenheit. Wir schauen die Vorgeschichte von Weihnachten an. 420 vor Christus. Das war die Zeit des letzten Propheten des Alten Testaments. Malachi lebte und wirkte damals. Die Propheten vor ihm schon haben immer wieder gesprochen von dem kommenden Erlöser für Israel und für alle Völker der Welt. Der Messias. Und die letzte Ankündigung des Kommens des Messias findet sich in der Bibel in Malachi. Im Talmud, ich habe erklärt, was der Talmud ist, im Traktat Sanhedrin 10a steht, nach dem Tod der Propheten Sacharja, Haggai und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Also in Israel war man sich ganz offiziell bewusst, nach Malachi haben wir nie mehr Propheten gehabt mit einer solchen Autorität wie die Propheten, die an der Bibel geschrieben haben. Das war vorbei. Übrigens, apokryphische Bücher, wie zum Beispiel Makkabäer, Judith, Tobias und so weiter, die wurden geschrieben nach Malachi, so wie man zu allen Zeiten Bücher schreibt. Diese Bücher erheben gar nicht den Anspruch, zur Bibel zu gehören, von Gott inspiriert zu sein. Und die wurden im offiziellen Judentum auch nie anerkannt. Es gab keine Propheten mehr. Aber schauen Sie, darum ist das so feierlich. Dieser letzte Prophet, Malachi, spricht vom Messias, Kapitel 3, Vers 1. Da hört man die Stimme des Messias. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Und dann wechselt der Redner und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Ja, der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Der Messias wird kommen und er wird dann zum Tempel in Jerusalem kommen. Sehr interessantes Detail. Der jüdische Tempel wurde ja im Jahr 70 nach Christus von den Römern zerstört. Und bis zum heutigen Tag nie mehr aufgebaut. Das heißt, ab dem Jahr 70 hätte der Messias nie mehr kommen können. Bis heute. Weil dann diese Prophetie des Kommens zum Tempel nicht mehr erfüllbar gewesen wäre. Aber im Judentum wusste man, er kommt. Er wird einen Vorläufer haben und er kommt noch zu Tempelzeiten. Wir gehen in der Geschichte ein bisschen weiter. Alexander der Große tritt auf der Bühne der Weltgeschichte auf als 20-Jähriger um 336. In einer sagenhaften Zeit von nur 13 Jahren erobert er von Griechenland her kommend, von Europa, das ganze Medopersische Reich bis über den Indus hinaus und bis nach Ägypten, bis nach Afrika. Dadurch wird die griechische Sprache und Kultur nach Asien bis nach Indien verbreitet und auch nach Afrika. Griechisch wurde so zur Weltsprache, wie Englisch heute. Und es ist wichtig, wenn auch später das Römische Reich kam, da war immer noch Griechisch und nicht Lateinisch die Weltsprache. Im ganzen Mittelmeerraum kamen sie dann durch mit Griechisch, also rund ums Mittelmeer. Außer in Spanien. Dort musste man Latein können. Also, verstehen Sie, Griechisch wird Weltsprache. Das ist interessant, schon mal aus dem Grund, weil das Neue Testament ist Griechisch aufgeschrieben und nicht mehr Hebräisch und Aramäisch wie das Alte Testament. Aber gehen wir in der Geschichte ein bisschen weiter. Es gab viele Juden in Ägypten, die trieben dort Handel und so weiter. Und auch in anderen Städten rund ums Mittelmeer, die verlernten Hebräisch und sprachen Griechisch. Und so brauchte man unbedingt für die Synagogen eine Bibelübersetzung auf Griechisch. Die wurde erstellt um 280 vor Christus in Alexandria, in Ägypten. Die wurde dann auch in der berühmten antiken Bibliothek von Alexandria aufgelegt. Man nennt sie die Septuaginta, diese Bibliothek. Gibt es natürlich schon lange nicht mehr und darum habe ich hier die Universitätsbibliothek in Alexandria heute so symbolisch fotografiert. Nun, was bedeutet das? Das ist sensationell. Seit diesem Zeitpunkt, seit dieser ersten Übersetzung des Alten Testaments in der Weltgeschichte, bekamen plötzlich nicht-jüdische Menschen auch einen Zugang zur Bibel. Hebräisch war für die meisten eine verborgene Sprache, ja? Und plötzlich kann man die Bibel lesen auf Griechisch. Also eine ganz interessante Vorbereitung im Blick auf das Kommen von Jesus Christus. Ja? Wir gehen ein bisschen weiter in der Geschichte. Ein schrecklicher Tag. Yom Kippur 63 vor Christus. Die römische Armee marschiert nach Jerusalem ein, richtet ein grauenhaftes Blutbad an, der Tempel wird geschändet, Pompeius übernimmt die Macht über das Judenvolk. Und so kommen die Juden unter römische Fremdherrschaft. Der Mittelmeerraum wird durch das Römische Reich zu einer politischen Einheit, wie Sie hier auf der Karte sehen. Der ganze Bereich rund ums Mittelmeer bis nach England hinauf und sogar dann bis in den Irak. Eine politische Einheit. Die Pax Romana, der römische Friede, wird eine Realität. Das heißt, nun können Sie plötzlich in einem riesigen Gebiet, wie das Römische Reich eins ist, herumreisen und müssen nicht mehr Angst haben, dass sie von einem Kriegsgebiet ins andere kommen. Das war alles befriedetes Gebiet. So ähnlich wie die EU, ja? Ja. Das ist nicht selbstverständlich, dass man da also hindurchreisen kann und es ist kein Problem, dass man da in Kriegsszenarien verwickelt wird. Die Römer haben 80.000 Kilometer Straßennetz aufgestellt. Darum das Wort, alle Wege führen nach Rom. Und sie haben einen entwickelten Schifffahrtsverkehr aufgebaut im Mare Nostrum, wie sie so liebevoll das Mittelmeer nannten, unser Meer. Sie sehen, das sind ganz interessante Vorbereitungen im Blick auf eine spätere christliche Mission und Ausbreitung der Botschaft von dem Messias Jesus. Ideal, einheitliche Sprache, Pax Romana. Straßenverkehr, Schifffahrtsverkehr, sehr schnell konnte man ganz weit herum die frohe Botschaft verbreiten. Noch ein Punkt, in diesen Jahrhunderten seit Malachi wurden immer mehr Synagogen im ganzen Mittelmeerraum aufgebaut. Eben weil viele Juden trieben Handel im Ausland und wohnten da rund ums Mittelmeer. Und die brauchten natürlich für die Gottesdienste ihre Synagogen. Und weil sie eben die Septuaginta hatten, die griechische Übersetzung, wurde die Kenntnis des einen Gottes der Bibel im Mittelmeerraum schon in vorchristlicher Zeit durch Juden verbreitet. Und es ist eine geschichtliche Tatsache, interessante Erkenntnis, genau vor 2000 Jahren war die Situation allgemein so, weit verbreitet im Römischen Reich. Viele Menschen hatten genug von diesen niedrigen, unmoralischen und beschränkten griechisch-römischen Göttern. Wenn Zeus, der eine Frau vergewaltigt, der die schrecklichsten Dinge begeht und andere Götter auch, und das soll dann ein Göttervater sein. Die hatten genug von solchen mythischen Vorstellungen. Viele Menschen sehnten sich nach einem ewigen und allmächtigen Gott, genauso wie er in der Bibel beschrieben wird, im Alten Testament. Und so waren, sehen Sie, viele Menschen im Römischen Reich schon vor Christi Geburt eigentlich bereit für diese Botschaft, die dann ab dem Kommen von Jesus Christus und seinem Auftrag an die Jünger die Weltmission zu erfüllen, eben verbreitet wurde. Noch, wir kommen immer näher, ja, an die Zeitenwende. Ab 19 vor Christus geschah etwas Gewaltiges. Der römische Senat hatte einen Nichtjuden, einen Edomiter, als König über die Juden eingesetzt. Offiziell hat der römische Senat ihm den Titel gegeben, König der Juden. Das war ein ganz neuer Titel. Im Alten Testament hießen die Judenkönige nie König der Juden. So wurde er genannt. Und dieser Herodes war eine blutrünstige Bestie. Einmal hat er zum Beispiel den obersten Rat, den Hohen Rat, das oberste Gericht der Juden, umbringen lassen. Das sind so 72 Männer. Und darum war er natürlich abgelehnt von den Juden, massiv abgelehnt. Aber er wollte sich beliebt machen. Und dann hat er gesagt, ihr dürft euren alten Tempel renovieren und ich bezahle es. Er war sehr reich. Er bekam zum Beispiel gewaltige Einkünfte aus den Kupferbergwerken aus Zypern. Die flossen in seine Taschen. Er war sehr reich und so sagte er den Juden, ihr könnt alles bereit machen, alle Steine bereit machen. Die Juden hatten Angst, wenn der sagt, wir bauen den Tempel neu, dann brechen wir den Tempel ab und plötzlich sagt er, so, nein, es gibt jetzt keinen neuen Tempel mehr. Dann sagt ihr, nein, ihr könnt alle Steine bereitstellen und wenn die alle bereit sind, dann könnt ihr den Tempel renoviert aufbauen. Und das haben sie dann akzeptiert und man hat also ab 19 vor Christus den Tempel vollständig umgebaut. Die Hauptsache in wenigen Jahren. Der Opferdienst, der Gottesdienst hat nie aufgehört. Der wurde also nie unterbrochen durch den ganzen Bau. Und so entstand ein architektonisches Wunder der Antike. Der Tempelplatz wurde auf die doppelte Größe gegenüber dem Salomonischen Tempel erweitert. 144.000 Quadratmeter. Man könnte alle berühmten Kathedralen von England da unterbringen und hätte noch Raum übrig. Und Sie verstehen, wie man da im Römischen Reich sprach von diesem einen Tempel der Juden. Und die durften nur einen Tempel haben nach ihrer Bibel. Als Zeugnis dafür, dass es nur einen Gott gibt. Die Römer hatten unzählige Tempel und auch unzählige Götter. Aber die Juden hatten nur einen Tempel als Zeichen dafür, dass es nur einen Gott gibt. Und in dieser Zeit wurde Jesus Christus geboren. Ich lese aus der Weihnachtsgeschichte nach Lukas, Kapitel 2, Vers 1. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Ich muss erklären, Erdkreis, griechisch Oikumene, ist der Fachausdruck im Griechischen für das Römische Reich. Also nicht die Indianer wurden da nicht eingeschrieben und die Chinesen auch nicht, ja? Sondern das ganze Römische Reich. Vers 3. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in Davids Stadt, welche Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und aus dem Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner verlobten Frau, welche schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Nun gibt es ja Leute, die sagen, das ist eine Art Märchen. Aber wollen wir ein bisschen den Text anschauen. Wir haben in der Schule gelernt, Märchen beginnen so typischerweise, es war einmal. Und dann weiß man schon, es ist ein Märchen, ja? Aber es kommt gar nicht mal auf die Formulierung drauf an, es war einmal. Wichtig ist einfach, das Geschichtchen ist nicht nachweislich in einer bestimmten Zeit geschehen. Irgendwann, um zu sagen, es ist eigentlich nie geschehen, ja? Es kommt nicht darauf an, dass es geschehen ist. Es ist einfach eine Geschichte, die in Gedanken mal stattgefunden hat. Aber hier haben wir genau das, was wir in den Märchen nicht haben. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging. Und Kaiser Augustus, eine historische Persönlichkeit, hier haben wir eine Statue aus seiner Zeit. Wir wissen also, was für einen tollen Haarschnitt er hatte. Ja, dieses Pony da vorne, ja. Eine Art Ponyschnitt, ja. Aber keine langen Haare. Und eine sehr schöne Toga. Er regierte 27 vor Christus bis 14 nach Christus. Sehen wir, wir können das schön in der Geschichte, in der Zeit ansiedeln. Und dann kommen ganz konkrete Personen vor, nicht einfach ein Josef, irgendein Josef, sondern Josef von Galiläa, aus der Stadt Nazareth. Und er ging mit Maria nach Bethlehem, auch wieder eine ganz genaue geografische Beschreibung, wir können das mit der Landkarte verfolgen. Schauen Sie, ich möchte immer so gerne wissen, bei Hänsel und Gretel, wo war das Hexenhaus? Stand das im Schwarzwald irgendwo? Ja, nein, aber eben, wenn ich so frage, dann frage ich ja falsch. Das Märchen will gar nicht sprechen von einem Hexenhaus im Schwarzwald. Der Ort und die Zeit spielt keine Rolle, weil Ort und Zeit alles nur fiktiv ist. Aber Sie sehen, rein vom Typ, was hier beschrieben wird, haben wir es gar nicht zu tun mit Märchenbeschreibung, sondern mit konkreter Geschichtsbeschreibung, wo man auch nachprüfen kann, ja, halt, hat es damals je eine solche Einschreibung gegeben, wo die Leute in ihre Heimatstadt gehen mussten. Übrigens, das Lukas-Evangelium wurde von Lukas geschrieben. Und der war, wie uns Kolosser 4, Vers 14 mitteilt, Arzt von Beruf. Interessant, ein Arzt schreibt am meisten von allen Evangelisten in der Bibel über die Geburt Jesu. Also einer, der schon ein bisschen rauskommt, ja? Wie Kinder geboren werden. Und wie Kinder ins Dasein kommen. Aber er war eben auch Geschichtsschreiber. Gerade in den ersten Versen eines Evangeliums, das er übrigens ausdrücklich an einen ganz hohen Beamten des Römischen Reiches, an den vortrefflichsten Theophilus, vortrefflichster ist ein Ausdruck, der nur für ganz hohe Beamten im Römischen Reich verwendet wurde, richtet sich an Theophilus und sagt ihm, schau, ich bin den Augenzeugen einzeln nachgegangen und habe diese Dinge zusammengestellt und das Lukas-Evangelium eben geschrieben, damit du siehst, wie zuverlässig diese Dinge sind, die wir Christen glauben. Nun, im 19. Jahrhundert war die liberale Theologie durch Tübingen stark geprägt. Die Tübinger Schule mit Hans Bauer und so, die sagte, das Neue Testament, das ist Fiktion. Und auch die Apostelgeschichte, die Lukas auch noch geschrieben hat in der Bibel, das ist natürlich alles Fiktion, es ist keine Geschichte. Ja, und so ging William Ramsay, ein Archäologe, in die heutige Türkei, um dort zu forschen über die Zeit der Apostelgeschichte. Natürlich in der Überzeugung, die Apostelgeschichte, die so viele Dinge in dem Gebiet der heutigen Türkei beschreibt, die Reisen des Apostels Paulus, die ersten Missionsreisen, das ist alles Fiktion, alles ungeschichtlich. Er hat jahrelang gegraben und Funde gemacht, die haben ihn völlig gedreht. In seinem Spätwerk kommt er zu seinem reifen Schluss. Zitat: Die Geschichtsdarstellung des Lukas ist, was ihre Vertrauenswürdigkeit anbetrifft, unübertroffen. Ferner sagt er, Zitat: Lukas ist ein Historiker ersten Ranges. Also in Dingen, die man vielleicht sagen würde, das ist doch völlig nebensächlich, konnte er zeigen, Lukas schreibt genau richtig. Er benutzt die richtigen Beamtennamen an den richtigen Orten, die genau dort an diesen Orten vorkommen, aber an anderen eben nicht. Es ist alles so stimmig. Nun, die Wissenschaft hat natürlich seit William Ramsay große Fortschritte gemacht. Und heute können wir sagen, die Genauigkeit der Lukas-Berichte, die konnten bis in kleinste Details überprüft werden und als richtig befunden werden. Das Standardwerk, wissenschaftliche Standardwerk, ist Colin Hamer, The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History. Herausgekommen, ironischerweise, in Tübingen, aber im 1989. Da sehen Sie, das ist voll geschichtlich beweiskräftig dargelegt. Diese Berichte sind keine Erfindungen. Also wer solche Dinge sagt, könnten Sie nachfragen, haben Sie Hamer mit berücksichtigt? Wer ist das? Ich weiß Bescheid. Nun, Lukas hat ja viele parallele Berichte zu Matthäus und Markus und Johannes. Und da sehen wir durch diese breite Übereinstimmung, dass Lukas eben auch Matthäus, Markus und Johannes in historischer Hinsicht bestätigt. Und es ist so, Matthäus und Johannes, das waren Augenzeugen. Lukas und Markus, die haben vor allem Augenzeugen konsultiert und diese in der Zeit der Augenzeugen zusammengefasst. Und zum Beispiel Augustinus im Jahr 400 erklärt, die Zeit der Abfassung der Evangelien war zuerst Matthäus, dann Markus, dann Lukas und schließlich Johannes. Ja? Da können Kritiker kommen und sagen, Markus ist das Älteste. Ja, woher weißt du das? Leute aus den frühen Jahrhunderten hatten doch viel mehr Informationen. Ja, jetzt haben wir aber gelesen in der Weihnachtsgeschichte, da ging vom Kaiser Augustus diese Verordnung aus, die ganze Oikumene einzuschreiben. Ja, was war das für eine Einschreibung? Es gab unter Augustus 3 Steuereintreibungen. 9-8 vor Christus, 7-6 vor Christus und 13-14 nach Christus. Ja, also wann ist Christus geboren worden? Nun, es gibt aber noch eine vierte Möglichkeit. Am 5. Februar 2 vor Christus wurde Kaiser Augustus wegen seinem 25-Jahr-Jubiläum als Kaiser vom Senat ausgerufen als Pater Patriae, Vater des Vaterlandes. Und da wurde gefordert, dass alle Bewohner des Römischen Reiches einen Treueeid ablegen auf Augustus. Das hat nichts zu tun mit göttlicher Verehrung, aber einfach mit Treue gegenüber dem Staat. Und nun, wie kann man das nachweisen? Da mussten natürlich die Leute in Listen erfasst werden, nachdem sie diesen Treueeid abgelegt haben. Interessant ist nun, Lukas benutzt in Lukas 2, Vers 2 für Einschreibung das Wort Apographe und nicht Apotimesis. Apotimesis ist der typische Ausdruck für eine Steuereinschreibung. Aber Apographe ist einfach Eintragung in Listen, nicht zwingend eine Steuerliste. Irgendetwas kann das sein. Also von daher ist das auch eine Möglichkeit. 2 vor Christus. Nun, es gibt viele antike Schreiber, die sagen übereinstimmend, Jesus Christus wurde 2 vor Christus geboren. Die schreiben natürlich nicht 2 vor Christus, ja? Sondern damals datierte man immer Abgründung der Stadt Rom. Nicht wahr? Auch wenn Cicero zum Beispiel einen Brief schrieb, dann schrieb er ab Urbe Condita. Dann die Zahl. Und wir haben im Lateinunterricht damals gelernt, und Sie sehen, das ist dann auch geblieben, 753, Rom schlüpft aus dem Ei. Also man datierte immer ab 753 vor Christus. Ja, und so sagen diese Schreiber, Jesus Christus wurde 2 vor Christus geboren. Zum Beispiel Clemens von Alexandria, 150 bis 215 nach Christus, Julius Africanus, 160 bis 240 nach Christus. Ich wiederhole das für die Leute, die später die CD hören werden. Tertullian, 160 bis 220, Hippolytus, 170 bis 236, Origenes, 185 bis 254, Eusebius, 236 bis 330, Hieronymus, 345 bis 420, Chrysostomus, 374 bis 407. Das ist natürlich ein starkes Zeugnis, das man nicht einfach so übergehen kann. Und nun kommt etwas ganz Interessantes. In der Geschichtsschreibung gibt es kein Jahr Null. Das wissen die meisten Leute nicht. Und ich gebe auch zu, es ist echt komisch. Sie sehen, da haben wir 3 vor Christus, 2 vor Christus, 1 vor Christus und ein Jahr später ist schon 1 nach Christus. Und ein Jahr später 2 nach Christus. Es gibt keinen Nullpunkt. Das ist einfach so eine komische Tatsache. Aber wenn man Astronomie betreibt, kann man natürlich mit einem solchen historischen Unsinn nichts anfangen, ja? Da braucht man doch einen Nullpunkt, um ein Koordinatensystem erstellen zu können. Ja, und so hat man in der Astronomie ein Jahr Null eingefügt. Zwischen 1 vor und 1 nach. Und sehen Sie, es ist so. In der Astronomie ist das geschichtliche Jahr 3 vor Christus, 2 vor Christus. Sie können es mal ausprobieren mit einem, sagen wir, mit einem Astronomie-Programm. Da wollen Sie den Sternenhimmel anschauen, 2 vor Christus über Bethlehem. Das geht jetzt zum Beispiel mit Redshift oder so. Und dann ändert das Programm automatisch, wupp, steht 1 vor Christus. Und Sie sagen sich, also das Programm ist verrückt. Ja, jetzt habe ich doch 2 eingegeben und schon sagt das Programm 1 vor Christus. Ja, astronomisch ist 2 vor Christus 1 vor Christus. Und Sie sehen also, historisch 2 vor Christus ist astronomisch 1 vor Christus. Historisch 1 vor Christus ist astronomisch 0. Und danach geht es schön wieder auf. 1 nach Christus, 2 nach Christus und so weiter. Also 2007 ist auch astronomisch 2007. Haben wir das verstanden? Das ist ein bisschen wichtig für das, was jetzt folgt. Also, wenn diese Schreiber sagen, die Geburt Jesu 2 vor Christus, ist das astronomisch 1 vor Christus. Ja, also so vor dem Nullpunkt. Wow, dann ist also dieser Kalender, wie wir ihn haben, gar nicht so daneben. Ich war viele, und das wird auch noch da in Luzern, bei uns in der Schweiz, in dem wunderbaren Planetarium, nichts dagegen, aber da wird in der Weihnachtszeit immer noch der Stern von Bethlehem gezeigt, das sei eine Konjunktion gewesen zwischen Jupiter und Saturn im Jahr 7 vor Christus. Das war die Idee schon von Kepler, das können Sie gleich vergessen. Jupiter und Saturn kamen sich damals dreimal im Jahr 7 vor Christus sehr nahe, aber nur so nahe, dass man von Auge die beiden Planeten unterscheiden konnte. Das war nie so, dass er ein großer Stern zu sehen war. Ja, das kann man eh vergessen. Aber wenn also Jesus Christus, sagen wir so, vor dem Nullpunkt, niemand glaubt, Jesus Christus sei am 31. Januar, in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar geboren, nicht? Das ist der Nullpunkt. Also auf jeden Fall davor. Wir wissen natürlich auch dieses Jahr, dieses Datum, 24. 25. Dezember, das ist auch überhaupt nicht historisch verbürgt. Das wurde wirklich mutwillig mal eingeführt im 4. Jahrhundert nach Christus. Aber niemand besteht da ernsthaft darauf. Ja gut, wir können aber doch ein bisschen herausfinden, wann vor dem Nullpunkt Christus ungefähr geboren worden ist. Ja, ich lese Lukas 1. Das liest man normalerweise nicht an Weihnachten, aber wenn Sie mal ein bisschen lange vorlesen wollen in der Familie, dann beginnen Sie doch bei Lukas 1. Es war, Vers 5, es war in den Tagen Herodes des Königs von Judäa, ein gewisser Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Das sind die Eltern von Johannes dem Täufer, der ja Jesus Christus dann eingeführt hat als Prophet in Israel. Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Es geschah aber, Vers 8, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott erfüllte, traf ihn nach der Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern. Also, dieser Zacharias tat, wie das üblich war, seinen wöchentlichen Dienst von Sabbat bis Sabbat. Ich weiß, es gab in Israel 24 Priesterklassen. Jede Klasse musste im Jahr eine Woche dienen, dann konnten sie wieder nach Hause gehen. Und natürlich in der zweiten Jahreshälfte nochmals eine Woche. Dann haben wir schon 48 Wochen. Aber das Jahr ist ein bisschen länger und das wird ausgefüllt bei den großen Festen, wo alle Männer, zumindest die Frauen durften auch kommen, aber war freiwillig wegen der Kinder und so, wo alle Männer nach Jerusalem kommen mussten zum Tempel, da kamen alle 24 Priesterklassen. Weil da gab es so viel Arbeit, eine gewaltige Logistik zu erfüllen. Und so hat man also um Passa und Pfingsten und Laubhütten so alle eingesetzt. Und so kann man das Jahr ausfüllen. Nun, wann begannen diese Abteilungen? Wir haben gesehen, Zacharias ist aus der Abteilung Abias. Das war nach 1. Chroniker die 8. Abteilung. Nun, das priesterliche Jahr begann im Frühjahr, März, April, da wo die Tag-Nacht-Gleiche ist. Und dann haben wir also schon mal 8 Wochen. Dann kommt noch die Passawoche dazwischen. Die war ja schon März, April. 9 Wochen. So kann man etwa diesen Dienst von Zacharias in den Monat Mai ansetzen. Nun, als er im Tempel war, der räuchende Priester war ganz allein und plötzlich sah jemand neben dem Altar. Ani Gabriel, sheomed lifnei ha-Elohim. Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Eure Gebete sind erhört worden. Elisabeth, obwohl sie eine ganz alte Frau war, wie er ein alter Mann war, wird ein Kind bekommen. Und dieses Kind wird den Messias einführen in Israel. Da wusste er. Ich gehe heim nach dieser Woche. Und dann wird Elisabeth schwanger werden. Und sie wurde schwanger, nachdem er heimgekommen war. Jetzt können Sie 9 Monate rechnen, ja? Nun, ich sage es Ihnen schon. Wir sind also hier astronomisch 2 vor Christus, im Mai. Ich habe bereits zurückgerechnet, ja? Sie können es erst dann nachher sehen, dann, wie es aufgeht. Ja, und jetzt geht Zacharias heim. Elisabeth wird schwanger. 9 Monate später wird Johannes geboren. Also, sagen wir so, Februar, astronomisch 1 vor Christus. Aber Lukas 1, Vers 24 erzählt noch diese Geschichte. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, sehen wir, nach diesen Tagen, also kurz nach dem Dienst in Jerusalem, wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger und sie verbarg sich 5 Monate. Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth, zu einer Jungfrau, die einem Mann verlobt war, mit Namen Josef, aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst im Leib empfangen und einen Sohn gebären und sollst seinen Namen Jesus heißen. Also, in der Zeit, als Elisabeth im 6. Monat war, wird Maria schwanger. Ja, jetzt können wir von dem Zeitpunkt an wieder so ungefähr 9 Monate, ja, ist nicht auf den Tag genau, 9 Monate, 9 Monate später wurde Christus geboren und so kommen wir etwa auf August vor dem Nullpunkt. Ha, also dieser Mönch, der da diesen Kalender aufgestellt hat, dass wir heute 2007 schreiben und schon bald 2008, der war gar nicht daneben. Der hat gut gearbeitet, können wir doch anerkennen. Es gab schon früher gescheite Leute. Also Geburt Jesu circa August 1 vor Christus, gerade vor dem Nullpunkt. Micha, der Prophet Micha hat im 8. Jahrhundert vor Christus angekündigt, der Messias wird in Bethlehem, in diesem kleinen Dorf, geboren werden. Micha 5, Vers 2. Und du, Bethlehem, Ephrata, zu klein unter den Tausenden von Juda zu sein, aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Im Judentum hat man diese Stelle ganz eindeutig auf den Messias gedeutet. Im aramäischen Targum zu Micha, das ist in der rabbinischen Literatur des Judentums ein ganz wichtiges Werk, da steht nicht nur, und du Bethlehem Ephrata, aus dir wird hervorkommen, sondern wird sogar noch eingefügt auf Aramäisch als Erklärung, aus dir wird der Messias hervorkommen. Das wusste man, der Messias soll in Bethlehem geboren werden. Und nun die Weihnachtsgeschichte nach Matthäus. Matthäus 2, Vers 1. Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen Herodes des Königs, siehe, da kamen Magier vom Morgenland nach Jerusalem, welche sprachen, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Matthäus bezeugt, Christus ist in Bethlehem geboren. Das war gefährlich, weil er schrieb in der Zeit der Augenzeugen. Wir haben ein Matthäus-Fragment aus dem 1. Jahrhundert. Aber das wird nicht in Frage gestellt. Und es gab harte Diskussionen. Und wir haben solches schriftliches Material von Christen, die mit Juden diskutieren über Jesus Christus aus der Frühzeit. Aber die kommen nicht mit dem Argument, ja, wir wissen, Bethlehem, das ist gar nicht der Geburtsort. Das ist nicht der Punkt. Aber schauen Sie, so ist Christus also in Bethlehem geboren worden, um die Zeitenwende, und da kamen plötzlich Magier. Das sind Sternbeobachter aus Persien, aus der persischen Kultur. Denn Magier, griechisch Magoi, ist ein persisches, ein iranisches Wort. Wow, können Sie mal ein E-Mail schreiben an Ahmadinejad. Soll doch auch mal nach Jerusalem kommen und den König der Juden suchen. Ja, und Sie wissen, in der Folge gerät ganz Jerusalem und ganz besonders Herodes in Aufregung. Ja, merken Sie, was da für politisches Sprengmaterial dahinter steckt. Jetzt wissen wir doch, König der Juden, das war der Ausdruck, der römische Senat hat Herodes zum König der Juden ernannt. Und jetzt kommen diese Iraner und sagen so ganz blauäugig, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Der nicht als solcher ernannt wurde wie du, sondern der ist sogar dazu geboren, als König der Juden. Und wir wissen aus den geschichtlichen Quellen des ersten Jahrhunderts, Herodes hatte ständig Angst, man könnte ihm seine Macht nehmen. Und darum hat er selbst in seiner Familie nicht zurückgeschreckt, Leute umzubringen. Seine eigenen Söhne, seine Lieblingsfrau, er hatte im Ganzen 10 Frauen, seine Lieblingsfrau Mariamne, hat er eines Tages auch umgelegt, weil er Angst hatte, die könnte gefährlich werden. Der war wirklich verrückt, der Mann. Aber da verstehen wir, dass der so durcheinander kam. Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Sie sehen, wenn man die Bibel liest auf dem historischen Hintergrund, da wird das plötzlich kribbelig und brenzlig, ja? Nun, wir wissen heute sogar, wo der authentische Ort in Bethlehem war. Und zwar aus folgendem Grund. Die Römer haben ja 2 Kriege gegen die Juden geführt, bis sie den Judenstaat vollkommen am Boden vernichtet hatten. Ums Jahr 70 und ums Jahr 135 nach Christus. Da sind Millionen von Juden umgekommen. Und schließlich hatte Kaiser Hadrian im Jahr 135 nach Christus so eine Wut auf alle Juden, ob die an den Messias Jesus glaubten oder nicht. Viele Juden, die glaubten an den Messias Jesus. Er wollte sie alle brüskieren. Und so hatte Kaiser Hadrian in Jerusalem, da wo einst das Allerheiligste war, einen Jupitertempel auf dem Tempelplatz gebaut. Da wo heute die goldene Kuppel der Oma-Moschee ist. In Bethesda in Jerusalem, wo man Heilung erfahren konnte zuweilen, Johannes 5, da hat er einen Äskulap-Tempel hingebaut. Das ist der Gott der Medizin. Bei den Griechen und Römern. Dann auf Golgatha, da wo Jesus Christus gekreuzigt wurde, hat er, um die messianisch gläubigen Juden zu brüskieren, einen, wie es scheint, Venus-Tempel hingebaut. Und in dieser Hirtenhöhle, ich meine, in Bethlehem gibt es viele Höhlen und die wurden oft von den Hirten benutzt, indem man ein Haus davor baute. Dann war es eine Kombination zwischen Grotte und Haus, ja? In dieser Hirtenhöhle, wo die messiasgläubigen Juden da in der Frühzeit des Christentums noch genau wussten, da ist Christus geboren worden, da hat er einen Adonis-Tempel hingebaut. Und von da an konnten die Christen nie mehr an den Ort gehen. In ihrem Sinn, ja? Aber es kam ja die konstantinische Wende und Kaiser Konstantin im Jahr 330 nach Christus ließ diesen Adonis-Tempel säubern und baute dort eine Geburtskirche hin. Im 6. Jahrhundert wurde die neu erbaut durch Kaiser Justinian den I. Und die ist immer noch da, wie Sie sehen auf dem Bild. Und darum hat sich der genaue Ort in der Geschichte erhalten aus der Frühzeit her. Eigentlich hätte es ein bisschen knistern sollen im Saal. Als ich da gesagt habe, Christi Geburt, 1 vor Christus und so, astronomisch. Ja, viele von Ihnen wissen nämlich aus Lexikas, wenn man nachliest, Herodes der Große, das war eben der Kindermörder von Bethlehem, der König zur Zeit der Geburt Jesu, der hat geherrscht von 37 bis 4 vor Christus. Ja, dann passt ja das alles nicht, denn nach der Bibel war Herodes noch am Leben. Und erst danach starb er. Aber dieses 4 vor Christus, auf welcher Begründung beruht das? Ganz einfach, weil Josephus Flavius, Sie wissen jetzt, wer das ist, der schreibt über das Leben von Herodes und sagt, vor seinem Tod hat sich eine Mondfinsternis ereignet. Nun, es gab eine partielle Finsternis, 12. 13. März 4 vor Christus, astronomisch natürlich 3 vor Christus. Aber es gab eine totale Finsternis, astronomisch am 9. 10. Januar 1 vor Christus. Und jetzt hat man eigentlich zwei Möglichkeiten, um den zwei Jahreszahlen, wo man den Tod von Herodes ansiedeln kann. Und effektiv passen die Angaben über die Ereignisse vor dem Tod von Herodes nach Josephus Flavius viel besser hinein in 1 vor Christus. Also die Geburt Jesu in Bethlehem, die kann man tatsächlich ohne Problem zu Lebzeiten von Herodes dem Großen ansetzen. Ja, Herodes hörte also von diesem neuen König und darum ließ er die Kinder in Bethlehem und Umgebung umbringen. Das war ja für ihn nichts Besonderes. Wir wissen ja, dass er so viele Menschen umgelegt hat. Und Kaiser Augustus, wird berichtet in der Geschichte, soll einmal gesagt haben, es ist besser, das Schwein von Herodes zu sein, als sein Sohn. Ja eben, seine Söhne, die konnten abgeschlachtet werden, aber Schweine durften in Israel nicht geschlachtet werden. Und es ist eben so, im Griechischen tönt das fast gleich. Das Schwein ist Ys und der Sohn ist Ios. Ja, das ist ein Wortspiel. Und die Bibel berichtet, nach der Geburt Jesu und der Drohung des Kindermordes musste die Familie flüchten. Matthäus 2, Vers 14. Er, Josef, aber stand auf, nahm das Kindlein und seine Mutter des Nachts zu sich und zog hin nach Ägypten. Dann starb Herodes. Und als sie das hörten, kam die Familie aus Ägypten ins Land Israel zurück. Und da erfüllte sich die Prophetie in Hosea 11, Vers 1 aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, vom Messias und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Sie sehen, in Bethlehem geboren, nicht in Ägypten, aber aus Ägypten gerufen. Herodes hatte viele Paläste, so ähnlich wie Saddam Hussein, um sich immer wieder woanders in Sicherheit zu bringen. Da, zum Beispiel der Palast in Masada, am Südende des Toten Meeres, auf einem Felsen, der gewissermaßen militärisch uneinnehmbar war. Da hat er einen Sicherheitspalast eingerichtet. Hier an dieser Stelle eine andere Sicht aus dem Masada-Film. Ja, und dort sehen Sie sogar noch Wandmalereien aus seinem Palast. Heute. Da können Sie hingehen. Und ich habe immer wieder Gruppen dahin gebracht. Und ich gehe dann auch regelmäßig ins Badezimmer von Herodes. Der hatte so einen Doppelboden mit einer Unterbodenheizung. Ganz luxuriös, inmitten der judäischen Wüste. Ja, und ich muss schon sagen, es trennt uns kein garstiger Graben von den Ereignissen. Ich war noch nie im Badezimmer von Sarkozy. Aber ich war im Badezimmer von König Herodes. Sie sehen, mir sind gewisse Dinge aus der biblischen Zeit näher als zeitgeschichtliches. Herodes hatte auch einen Palast in der Nähe von Bethlehem, das Herodion. Das ist kein Vulkan, sieht aber so aus. Das war ursprünglich so ein Hügel, wie es Tausende gibt in der judäischen Wüste. Tausende von Sklaven mussten diesen Hügel aufschütten, zu einem solchen Vulkankegel, und da oben drin hat Herodes einen weiteren Palast gebaut. Josephus Flavius sagte in seinen Schriften, im Herodion, auf dem Herodion wurde Herodes begraben. Und man hat nie was gefunden. Bis jetzt, vor kurzem, haben sie es mitbekommen in der nationalen Presse, man hat tatsächlich jetzt einen Sarkophag gefunden. Auf dem Herodion. So konkret. Er hatte auch einen Palast in Jerusalem. Ja, da sind ja die Iraner, die Magoi, hingekommen. Und zwar steht noch heute, obwohl die Römer ja alles abgerissen haben in Jerusalem,